Ich habe einen großen Bruder, der 2 Jahre älter ist als ich. Und so in meiner Jugend, da hat er mich für die Welt der Marvel-Superhelden begeistert. Das sind actionreiche Filme, meistens mit einem dramatischen Showdown. Und am Ende siegen die Superhelden. Und da gibt es zum Beispiel Spider-Man, alias Peter Parker. Es ist ein junger Mann, der in einem Labor von einer radioaktiven Spinne gebissen wird und dadurch, durch diesen Biss, übermenschliche Fähigkeiten bekommt. Der ist super stark, er kann sich von Gebäude zu Gebäude schwingen, er kann Wände hochlaufen und ist super agil. Und dann gibt's Iron Man, sein Charakter heißt Tony Stark und er ist ein super intelligenter Mann und er baut sich selber einen hochtechnologisch innovativ entwickelter Anzug und dieser Anzug wiederum verleiht ihm übermenschliche Fähigkeiten. Auch er ist super stark, er kann durch den Anzug fliegen und kann sich und andere dadurch schützen. Und so ist es in den jeweiligen Filmen, dass sie durch ihre Superkräfte daraus schöpfen können, das ist so ihre Quelle und dadurch erringen sie den Sieg. Und ich frage mich, ob wir Jesus manchmal auch in diese Superheldenkategorie schieben. Wenn wir an Jesus denken oder von ihm reden, dann ist er irgendwie übernatürlich und irgendwie auch wie so ein Superheld. Und was er so macht, kann er, weil da irgendwie auch was Göttliches in ihm ist. Und ich glaube, dabei übersehen wir was Entscheidendes, weil wenn wir in die Evangelien schauen, wovon Jesus berichtet wird, dann lesen wir, dass Jesus Mensch wurde. Er kam in einem Stall, in einer Krippe zur Welt, er wuchs auf, er hatte Geschwister und er wurde im jüdischen Glauben unterwiesen und wuchs so zum Mann heran. Jesus wurde Mensch. Er war ein Mensch ohne Fehler und ohne Schuld, aber er war ein Mensch aus Fleisch und Blut. Und all diese Wunder, von denen wir lesen, tat er nicht, weil er irgendwelche Superkräfte hatte, sondern weil er auf die Kraft des Heiligen Geistes, der in ihm war, vertraute. Und deswegen sehen wir eigentlich an Jesus' Leben an der Stelle 2 Dinge, nämlich zum einen, wer Gott wirklich ist und wie sich Gott ein wahrer Mensch gedacht hatte, welches Potenzial im Menschen liegt, wenn er mit Gott verbunden ist. Und deswegen möchte ich mit euch zuerst mal einen Blick darauf werfen, welche Kraft da in Jesus eigentlich wirkte und habe bewusst ein paar Verse dabei, die wir jetzt einfach mal gemeinsam Stück für Stück durchgehen, um uns da ein Bild davon zu machen. In Lukas 4,1 steht, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte von Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt. Unmittelbar da davor wurde Jesus im Jordan getauft von Johannes dem Täufer und der Himmel tut sich auf und Gott spricht über Jesus aus, das ist mein geliebter Sohn und der Heilige Geist kommt wie eine Taube auf Jesus herab. Und dann ist er voll Geistes und kehrt vom Jordan zurück und durch den Geist in die Wüste. Und dann wird er in der Wüste von dem Teufel 3-mal versucht und durch den Heiligen Geist kann er ihm widerstehen. Und dann lesen wir in dem nächsten Vers 14, mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt, kehrte Jesus nach Galiläa zurück. Schon bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Das finde ich erstaunlich. Er war 40 Tage in der Wüste unterwegs, weil er sich vom Heiligen Geist hat dorthin leiten lassen und in der Kraft des Heiligen Geistes kehrt er zurück. Und dann geht er zurück in seine Heimatstadt nach Nazareth und da ist Sabbat, also der Tag des Herrn, vielleicht so ein bisschen wie heute. Und er geht dort in die Synagoge und dort sagt er dann Folgendes in den Vers 18. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich berufen und bevollmächtigt hat. Er hat mich gesandt, den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Ich rufe Freiheit aus für die Gefangenen. Den Blinden sage ich, dass sie sehen werden und den Unterdrückten, dass sie von jeder Gewalt befreit sein sollen. Das ist, als ob Jesus da an der Stelle zu den Leuten in der Synagoge sagen würde, hey, alles, was ihr mich tun seht, tue ich durch den Heiligen Geist, weil ich auf ihn höre und auf ihn schaue. Er ist es, der mich zu den Armen, zu den Gefangenen, zu den Blinden und zu den Unterdrückten sendet. Und ich finde es ziemlich eindrücklich, wenn man mal einfach so ein paar Verse hier sich vor Augen hält, wie zentral der Heilige Geist da ist. Und wir springen jetzt vom, wir springen vom Lukas-Evangelium jetzt ins Johannes-Evangelium. Und da lesen wir nämlich davon, wie Jesus den Heiligen Geist seinen Jüngern und letztlich auch uns gibt. In Johannes 16,7 sagt Jesus, doch ich sage euch, es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Also Jesus sagt, es ist gut, dass er geht, weil er dann den Helfer oder in anderen Übersetzungen heißt es auch der Beistand oder der Tröster und schickt. Und dann in den nächsten Versen, wir springen ein bisschen vor, in den Versen 13 bis 15, wenn aber der Geist der Wahrheit kommt, hilft er euch dabei, die Wahrheit vollständig zu erfassen. Denn er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern wird nur das sagen, was er hört. Auch was in der Zukunft geschieht, wird er euch verkünden. So wird er meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Was der Vater hat, gehört auch mir. Deshalb kann ich mit Recht sagen, alles, was er euch zeigt, kommt von mir. Hier wird der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit genannt. Wir brauchen also den Heiligen Geist, um Gott, um Jesus und wie wir letzte Woche Himmel hier gehört haben, um sein Reich besser zu verstehen. Er zeigt uns das und lässt uns mehr und mehr verstehen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und es ist, er redet nicht in seinem eigenen Auftrag, sondern es ist Jesus, der ihn sendet. Mit dem Heiligen Geist verbunden zu sein, heißt also, bei Jesus zu sein. Und bei Jesus zu sein heißt beim Heiligen, bei Jesus zu sein heißt beim Vater zu sein. Sie sind drei in eins. Durch den Heiligen Geist sind wir mit Jesus, sind wir mit dem Vater verbunden. Und ich habe euch an der Stelle eine Person mitgebracht, der Smith Wigglesworth. Anhand von seinem Bild kann man sehen, der lebt nicht ganz in diesem Jahrhundert, sondern im 20. Jahrhundert und er war ein evangelikaler Prediger, er war ein Heilungsevangelist und so mit seiner zentrale Lehre war, im Glaube zu leben und sich auf den Heiligen Geist zu verlassen. Und er hat mal Folgendes gesagt: Ich verbringe nicht oft mehr als eine halbe Stunde am Stück im Gebet, aber ich verbringe nie länger als eine halbe Stunde ohne Gebet. Und ich weiß noch, vor ein paar Jahren, da habe ich das in so einem kleinen Büchchen gelesen und es hat mich total fasziniert und gleichzeitig hat es sehr viele Fragezeichen ausgelöst. Wie genau soll das funktionieren? Hatte der einfach durch seine Berufung, durch sein Leben besonders viel Zeit zum Beten? Heißt es für mich, dass ich am besten ins Kloster gehe, um ganz viel Zeit zum Beten zu haben. In Johannes 15,4 sagt Jesus, bleibt in mir und ich in euch. Mit anderen Worten könnte man sagen, bleibt durch den Geist in meiner Gegenwart und verlasst sie nicht. Und was wir hier in der Bibel lesen, ist das, was Wigglesworth scheinbar begriffen hatte, verstanden hatte, in ständiger Verbundenheit mit dem Heiligen Geist zu leben. Jesus hat uns den Heiligen Geist hinterlassen und er wohnt in dir und er wohnt in mir. Und in einer anderen Stelle finden wir auch, wie es heißt, er hat sich in uns versiegeln lassen. Und Wigglesworth hat offenbar im Laufe seines Lebens gelernt, bei Jesus zu Hause zu sein, in Verbundenheit mit dem Heiligen Geist zu leben. Bleibt in mir scheint also mehr ein Lernprozess zu sein. Wir müssen lernen, im Hier und Jetzt anzukommen. Während der zweite Part und ich in euch bedeutet, dass der Heilige Geist in uns ist. Das ist fix. Er wird da nicht weggehen, ob wir uns ihm zuwenden oder nicht. Johannes Hartl hat mal gesagt, der Heilige Geist wohnt in uns, doch wir sind zu wenig zu Hause. Und jetzt geht es dir vielleicht ähnlich wie mir, dass du denkst, okay, aber wie genau soll denn das jetzt aussehen und funktionieren? Ich habe einen vollen Alltag, ich muss zur Schule, zum Studium, ich muss zur Arbeit, ich muss mich um meine Kinder kümmern, ich habe einen Haushalt, Meetings, Verabredungen. Ich denke, die Liste ist ziemlich lang mit den Dingen, die uns beschäftigen, mit denen wir beschäftigt sind oder die uns auch beschäftigt halten. Wie könnte das praktisch aussehen und alltäglich funktionieren? Wir alle haben eine Quelle, in der wir verwurzelt sind. So eine Art Standardeinstellung, auf die wir zurückfallen. Ein emotionales Zuhause. Was meine ich damit? Ein emotionales Zuhause ist das, worauf unser Verstand zurückfällt, wohin unser Verstand geht, wenn er nicht mit konkreten Aufgaben gerade beschäftigt ist. Oder der Ort, wo unsere Gefühle hingehen, wenn sie Trost brauchen. Dahin geht unser Körper, wenn er Freizeit hat. Dahin fließt unser Geld, wenn wir alle Rechnungen bezahlt haben. Was beschäftigt dich in deinen stillen Momenten? Wohin gehst du, um Trost oder Freude zu finden? Ich habe bei mir zum Beispiel festgestellt, dass ich in meinen stillen Momenten sehr gut darin bin, mich abzulenken. Ich gehe dann auf YouTube und schaue mir Videos an. Ich höre einen Podcast oder Musik. Und das ist eine Kraftquelle, die mir gar nicht so unbedingt immer das geben kann, was ich brauche. Nicht unbedingt, weil die Inhalte immer schlecht sind. Das sind zum Teil auch gute Inhalte. Aber weil sie mir am Ende nicht immer das geben können, was ich eigentlich brauche. Und dann hinterlässt es mich oft eher unzufrieden oder es kehrt so eine innere Unruhe auch ein. Und wir füllen uns mit vielen Dingen, die uns am Ende mehr oder weniger leer hinterlassen, die nicht von langer Dauer sind. Und ich frage mich da, warum scheint es uns so schwer zu fallen, zu Gott zu gehen, bei ihm zur Ruhe zu kommen, wo wir bei ihm eine Art von Ruhe finden, die wir eigentlich sonst nirgends in der Form finden können. Was für ein Bild haben wir von Gott? Ich glaube, dass wir die Schönheit des Glaubens immer wieder neu entdecken dürfen. Wer Gott ist, welcher Gott da eigentlich in uns wohnt. Denn wenn wir uns Gott, also dem Heiligen Geist in uns zuwenden, dann wenden wir uns einem Gegenüber zu, der uns durch und durch kennt. Der sich danach sehnt, dass wir uns ihm zuwenden, der keine Bedingungen knüpft, damit wir irgendwie zu ihm kommen, der, wenn wir uns ihm zuwenden, einfach da ist und uns Ruhe schenken möchte, der mit uns Gemeinschaft haben möchte. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Matthäus 11, wo Jesus uns einlädt und sagt, hey, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Und in der Bibelstelle, da lädt Jesus ein, dass wir zu ihm kommen, dass wir uns ihm unterordnen und dass wir ihm nachfolgen. Und dann heißt es in Vers 29, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. In Jesus, da haben wir ein Gegenüber, der sich nicht über uns erhebt, der es gut mit uns meint, der uns freundlich begegnet, der verständnisvoll ist. Bleibt in mir und ich in euch. Wenn wir also im inneren Leben in Gott verwurzelt sind, dann wird uns das formen. Dann wird langsam die Frucht des Heiligen Geistes in uns wachsen. Bestimmt kennen viele von euch Galater 5, die Frucht des Geistes. Dann wird Liebe in uns wachsen, Freude, Freundlichkeit, Sanftmut. Wie würde es für dich aussehen, dein emotionales Zuhause bei Gott einzurichten? Wenn es im Alltag nicht heißt, ich frühstücke und mache dann noch kurz irgendwie stille Zeit, wenn es möglich ist. Ich kümmere mich im Alltagstrubel um meine Kinder und schaue, ob ich noch kurz irgendwie schaffe zu beten. Wenn der Heilige Geist wirklich in uns wohnt und immer da ist, wie wäre es dann, wenn wir frühstücken und mit Jesus zusammen sind? Wenn wir im Auto sitzen, auf der Weg zur Arbeit und mit Jesus zusammen sind? Wenn wir Fernsehen, ich weiß, dass hier in der rechten Sparte der ein oder andere gerade donnerstags Heidi Klum und ihre Models verfolgt, wie wäre es, wenn wir Germany's Next Topmodel angucken und mit Jesus zusammen sind? Wenn wir uns mit Freunden treffen und unser Herz in Jesus ruhen lassen? In meinem Lied Dir allein, das ich geschrieben habe, heißt es im Chorus: Dir allein will ich singen, dir allein musizieren, denn du bist meine Stärke. Und das sind Zeilen, die ich nicht selber verfasst habe, die habe ich in aller Freiheit einfach übernommen, aus einem Lied, das schon vor einer sehr langen Zeit gesungen wurde, nämlich aus dem Psalm 59. Und dieser eine Satz, denn du bist meine Stärke, war für mich eine Erkenntnis, die mich so sehr ergriffen hat und bis heute noch bewegt. Gott ist meine Stärke. In ihm finde ich Halt. Und zwar gerade in den Momenten, wo ich mich absolut schwach fühle, wo ich total ratlos bin, wo ich nicht weiter weiß, wo ich vielleicht gerade so die Kraft bringe und irgendwie meinen Blick auf Gott zu richten. Und erlebe jedes Mal, wie die Hand schon da ist und wie er einfach da ist. Ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren mit Jesus unterwegs oder aktiv und bewusst unterwegs, und das mag jetzt für manche viel sein, für manche wenig sein. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, schon so richtig ein Stück vorangekommen zu sein, schon das ein oder andere begriffen zu haben. Und auf der anderen Seite ist es ein bisschen wie wenn hier die Startlinie ist und ich mache gerade so den ersten Schritt. Auf der einen Seite glaube ich und erlebe ich, dass Jesus meine Stärke ist. Und auf der anderen Seite kann ich es gerade so erahnen. Gott ist meine Stärke. Und aus mir zu schöpfen, ist da eher schwierig. Vielleicht kennt ihr das Zitat: Ohne den Schöpfer ist das Geschöpf bald erschöpft. Ganz schön viel Schöpfen. Ohne den Schöpfer ist der Schöpfer, ist das Geschöpf bald erschöpft. Wenn wir aus uns selber schöpfen, wenn wir versuchen, alles selber zu machen, dann ist das eine sehr begrenzte und endliche Quelle. Und wenn wir aber aus Gott schöpfen, dann schöpfen wir aus einer Quelle, die nicht versiegt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit diesem Zitat und diesen Aussagen. Für mich ist das auf der einen Seite was Wunderschönes, was absolut Geniales und gleichzeitig auch was sehr Herausforderndes. Weil ich bin jemand, ich möchte die Dinge gerne richtig machen, möchte das gern selber in der Hand halten. Und da ist es oft erschreckend schwer, dann auf Gott zu schauen und ihn da an erster Stelle zu setzen und aus ihm zu schöpfen, statt aus mir. Dann ist es erschreckend schwer, einfach mal innezuhalten, loszulassen und abzugeben. Wie können wir also Gott als unsere Stärke entdecken? Der Ort, an dem wir wirklich Ruhe finden. Und an dem Punkt stelle ich fest, Glaube ist kein Selbstläufer. Gott gießt sich nicht einfach beständig und ungefragt über mich aus, ob ich das gerade irgendwie will oder nicht, sondern ich muss mich selber aufmachen und es einüben. So wie es für mich morgens zur Gewohnheit ist, aufzustehen, mein Bett zu machen, einen Kaffee zu trinken, zur Arbeit zu fahren, muss ich mich aufmachen und das einüben, dass auch Gott Teil meiner Gewohnheit wird. Ich muss es einüben, mit ihm Zeit zu verbringen, dass meine Gedanken nicht automatisch irgendwelchen Handynachrichten irgendwie hinterhergehen, sondern dass ich über Gott nachdenke und meine Gedanken vielleicht zu ihm gehen. Ich muss es einüben, zu ihm zu kommen, wenn es mir nicht so gut geht. Nichts zurückzuhalten, das muss ich einüben. Weil was ich einübe, kann mir zur Gewohnheit werden. Und was mir zur Gewohnheit geworden ist, wird zu meiner Natürlichkeit. Und das ist der Moment, wo es keine Anstrengung mehr kostet, wo es wie ein Automatismus ist, wie ein Muskel, den ich trainiert habe. Ich denke hier gerade nicht drüber nach, wie meine Füße sich hin und her bewegen, sondern die machen das einfach ganz automatisch. Und das nicht, weil wir müssen. Niemand zwingt uns dazu, das irgendwie einzuüben, sondern weil wir ein Gegenüber haben, das wir kennenlernen wollen. Für mich ist da das Bild der Ehe sehr hilfreich. Ich bin selber nicht verheiratet, aber ich finde, das ist ein Bild, das es für mich eigentlich so am besten ausdrückt. Weil in der Ehe, da habe ich ein Gegenüber, den ich besser kennenlernen will, den ich liebe und wo ich Zeit schaffen möchte, um diese Person besser kennenzulernen, um mit ihr zu sein, um herauszufinden, was sie bewegt. Da möchte ich mich in Liebe dieser Person, meinem Ehepartner, zuwenden. Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Die Frage ist nur, mit welchen Dingen wir sie füllen. Denn alles, wo wir uns nicht bewusst dazu entscheiden, das zu etablieren, wird es automatisch von außen gefüllt. Wie könnte das also ganz praktisch im Alltag aussehen? Ich habe so ein, zwei kleine Ideen oder Impulse dabei. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du im Laufe deines Alltags immer wieder bewusst einen Moment innehältst und in Stille dein Herz auf Jesus aufrichtest, dir bewusst machst, Gott ist da. Ich habe mir zum Beispiel zur Gewohnheit gemacht, ich sitze relativ viel im Auto, fahre nach Zürich, weil ich dort studiere, fahre nach Sigmaringen, weil ich da nebenher arbeite, ich komme auf die Livi, ich besuche Freunde und Familie und da habe ich Zeit. Und da ist es mir über die Jahre zur Gewohnheit geworden, die Zeit mit Jesus zu nutzen. Manchmal kann das eine ganze Autofahrt einnehmen, manchmal vielleicht auch nur wenige Minuten. Und da habe ich mir angewöhnt, immer zu dem Ort, wo ich hinfahre, Gott um seinen Segen zu bitten, dass er mich dort führt und leitet, wo ich gerade hingehe und dass er mir hilft, die Menschen durch seine Augen zu sehen. Wie wäre es also, wenn du auch einfach eine alltägliche Routine, was du ohnehin schon machst, mit einem kurzen Gebet verbindest, um dir bewusst zu machen, dass Jesus in jedem Moment da ist. Wenn noch bevor ich irgendwas erreicht oder getan habe, da hat Gott schon an dich und mich gedacht und uns dazu gedacht, mit ihm Gemeinschaft zu haben, uns dazu berufen, seine Kinder zu sein. Er sehnt sich nach deinem Blick, er sehnt sich nach deiner Zeit. Ich gucke kurz, weil mir fehlt was, merke ich gerade. Ja, das will ich euch nicht vorenthalten. Und zwar vor ein paar Wochen, wie ich gerade gesagt habe, ich studiere in der Schweiz gerade noch nebenher Theologie. Und da hat vor ein paar Wochen ein Dozent von mir eine Frage gestellt, die ich gerne jetzt auch hier in die Runde werfen möchte. Und ihr dürft dann gerne laut reinrufen, was ihr so denkt. Und zwar, Was glaubt ihr, was in jedem Menschen grundlegend verankert ist? Egal ob Christ oder nicht, was glaubt ihr, was in jedem Menschen grundlegend verankert ist? Oh, ein Loch im Herz, das nur Jesus füllen kann. Gewissen, Sehnsucht, Ewigkeit, Glaube, Liebe, Annahme. Ha, ihr seid sehr viel besser als wir waren. Wir sind nämlich nicht drauf gekommen, ihr seid drauf gekommen. Und zwar ist es Sehnsucht. In jedem Menschen ist die Sehnsucht nach Gott verankert. Und unsere Kernaufgabe, unser Kernanliegen sollte es sein, diese Sehnsucht nach Gott ein Leben lang zu kultivieren, diese Sehnsucht wach zu halten, damit wir auch dranbleiben. Weil wir eben dafür gemacht sind. Und um Jesus besser kennenzulernen, wer er eigentlich ist, da haben wir ein richtig hilfreiches und geniales Tool, nämlich die Bibel. Und ich bin in der Vorbereitungszeit über eine spannende Statistik gestolpert oder auf diese Statistik gestoßen. Und zwar, die ist aus dem Jahr 2022, haben sie die Leute zum Bibellesen befragt und davon haben 9% aller Befragten angegeben, dass sie mehrmals im Jahr Bibel lesen. 25% gaben an, dass sie seltener als einmal im Jahr die Bibel lesen. 64% gaben an, dass sie nie die Bibel lesen. Und 2% gaben an, dass sie regelmäßig oder täglich die Bibel lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich fand die Statistik irgendwie ganz schön ernüchternd und habe mich an der Stelle gefragt, und da kannst du auch mal für dich im Stillen das beantworten, wie oft nimmst du die Bibel in die Hand und wie oft würdest du eigentlich gerne die Bibel in die Hand nehmen? Ich habe die Statistik jetzt nicht mitgebracht, um irgendwie Druck auszulösen, sondern vielmehr zeigt sie mir eigentlich, dass scheinbar sehr viele von uns einfach im selben Boot sitzen. Wir haben da ein Gegenüber, das sich nach uns sehnt, das uns begegnen möchte und den wir besser kennenlernen wollen und gleichzeitig scheinen wir es nicht zu schaffen, da in der Bibel zu lesen und ihn dort kennenzulernen. Und ich möchte dafür werben, dass wir die Bibel wieder mehr in die Hand nehmen. Nicht damit wir irgendwelche Fakten auswendig lernen können, irgendwelche Geschichten besser wissen, sondern damit der Heilige Geist die Kraftquelle in uns den offenbaren kann, der hinter den Buchstaben steht, nämlich Jesus. Durch den Heiligen Geist, wir haben es auch am Anfang gelesen, der Geist der Wahrheit kann er uns mehr und mehr zeigen und verstehen lassen, wer hinter diesen Buchstaben eigentlich steht. Ich habe vor ein paar Jahren die Bibelmeditation für mich entdeckt. Stimmt gar nicht, vor ein paar Jahren, vor einem Jahr. Seit einem Jahr mache ich immer wieder die Bibelmeditation und das ist einfach, dass man einen Vers nimmt und den immer wieder vor sich hin sagt und dann 10, 15 Mal wiederholt und einfach schaut, spricht mich da irgendwas an, sticht irgendwas so ein ganz bisschen für mich hervor und darüber komme ich dann mit Jesus im Austausch. Und da habe ich vergangenen Sommer über eine längere Zeit den Psalm 23 meditiert und in diesem ersten Vers, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, da hat mich auf einmal der Herr so angesprochen. Und es war, wie wenn Gott mich fragt, kam mir einfach so eine Frage in meine Gedanken, wer bin ich eigentlich für dich? Und da hat sich eine Welt aufgetan, wer Gott eigentlich alles ist. Facetten, die ich vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und diese volle Fülle ist mein Hirte. Und das hat mich ganz neu bewegt. Und deswegen möchte ich auch an der Stelle kleine praktische Impulse mitgeben. Ich bin jemand, die immer mal wieder ein bisschen Verbindlichkeit braucht. Mir hilft es, wenn ich ein Gegenüber habe. Deswegen, wie wäre es, wenn du dir einen Lesepartner suchst und ihr gemeinsam Bibel lest, ob vor Ort oder jeder für sich zu Hause. Die Psalme sind zum Beispiel ein cooler Ort zum Starten, um mal herauszufinden, wie ist eigentlich Gottes Herz und was finde ich über seinen Charakter raus. Oder wenn du die Bibel liest, schaust du, ob dich ein Vers ein bisschen anspricht, ein kleines bisschen mehr als die anderen, und den schreibst du dir auf und nimmst ihn mit in den Tag oder in die ganze Woche und kannst ihn immer mal wieder rausziehen, zum Beispiel in der Hosentasche irgendwo, wo du vielleicht auch öfters mal hinlangst, und darüber nachzudenken. Lasst uns die Bibel wieder mehr in die Hand nehmen, damit uns der Heilige Geist noch mehr zeigen kann, wer er ist und wie er ist. Vor kurzem hatten wir im Studium einen Inspirationsvormittag. Und da war ein Missionar da, der sich sein Lebensruf, seine Lebensaufgabe war, die Unerreichten zu erreichen. Also die Völker, die vermeintlich noch nichts von Jesus gehört haben, die Unerreichten zu erreichen. Und ihn hatte Gottes Gnade, dieses unverdiente Geschenk der Erlösung, so sehr ergriffen, dass er wusste, das kann er unmöglich für sich behalten. Das muss er raustragen. Und diesen Lebensruf lebt er jetzt schon seit 30 Jahren. Und während er so berichtet hat, es hat locker einen ganzen Vormittag gefüllt, wir hätten da auch noch länger zuhören können. Und während er so berichtet hat, ist mir eine Sache richtig reingefahren, die ich gerne mit euch teilen möchte. Und zwar hat er gesagt, dass wenn wir den Glauben für uns behalten, dieses Geschenk nur für uns ganz persönlich nehmen, dann wird es uns wie durch die Finger rinnen. Dann empfangen wir das und irgendwann rinnt es durch unsere Finger und wird erkalten. Wenn wir aber das Geschenk, das wir empfangen, weitergeben, dann wird es sich in uns vermehren, dann ist es wie ein Fluss. Wir geben es weiter und werden immer wieder gefüllt. Allein aus Gnade, also ein unverdientes Geschenk, da können wir nichts hinzufügen. Können wir Jesus nachfolgen? Ist der Weg zum Vater frei? Lebt die Kraftquelle, der Heilige Geist in uns? Und das ist wirklich eine gute Nachricht, die wir nicht für uns behalten können. Und an der Stelle habe ich natürlich dann mir überlegt, okay, aber wie sieht das eben eigentlich bei mir aus? Ich bin nicht dieser Missionar, ich bin die Becky, aber bei mir, wie kann das bei mir aussehen? Gebe ich in meinem Alltag Jesus einfach weiter, indem ich höflich und nett bin, weil höflich und nett sein, das kann ich eigentlich ganz gut. Und hoffe dann, dass die schon selber irgendwann sich überlegen, die ist immer so nett, vielleicht glaubt die ja an Jesus und dann kommen sie zum Glauben. Oder nehme ich auch diese kleinen, feinen Impulse wahr in meinem Alltag und die gibt es immer wieder, wo ich Jesus weitergeben kann. Und es ist nicht verkehrt, ohne Worte Jesus weiterzugeben. Aber es braucht auch Worte. Ein Kernstück unseres Glaubens ist es, Zeuge von Jesus zu sein. Weil letztlich spricht ja eigentlich jeder um uns herum über die Dinge, die ihn faszinieren, die ihn begeistern, für die sie stehen. Sprechen über Mode, über Sport, über irgendwelche Lebensphilosophien, von denen sie überzeugt sind. Und das können wir auch. Jesus ist den Menschen einfach da begegnet, wo sie waren. Und hatte mit ihnen Tischgemeinschaft, hat mit ihnen gegessen. Wie wäre es also, wenn wir unsere Nachbarn einfach zum Essen einladen? Oder ein ermutigendes Wort, das wir auf dem Herzen haben, weitergeben. Oder Menschen aus unserem Umfeld zum Alpha-Kurs einladen, der jetzt letzte Woche gestartet hat. Oder mal mit einem aufmerksamen Blick zum Beispiel durch den Einkaufsladen zu gehen und die Menschen, die dort sind, einfach wahrzunehmen. Nachdem ich also das, was der Missionar da gesagt hat, so getroffen hat, da habe ich ein kleines Gebet gesprochen. Da habe ich kurz innegehalten und habe gesagt, hey Jesus, wen aus meinem Umfeld, der dich nicht kennt, legst du mir ins Herz? Und es hat überhaupt nicht lang gebraucht und dann kam mir eine Person in den Sinn und dann habe ich mich einfach direkt bei dieser Person gemeldet, weil was wir nicht gleich umsetzen, setzen wir in der Regel dann gar nicht mehr um. Und die kleine Übung würde ich jetzt gerne zum Schluss auch noch mit euch machen und möchte nochmal von letzter Woche, von dem Wert Himmel hier nochmal herholen. Lasst uns davon ausgehen, dass Gott bereits voll am Werk ist, dass er bei jedem Menschen schon dran ist, an jedem einzelnen Leben und wir das einfach wahrnehmen können und uns einklinken können, dass wir diese Kraftquelle, die wir empfangen haben, und die wir unser Leben lang einüben, alltäglich mehr zur Gewohnheit machen, das weiterzugeben und nicht für uns zu behalten. Ich lade dich ein, deine Augen zu schließen und für dich selber im Stillen einmal dieses Gebet zu sprechen. Hey Jesus, wen aus meinem Umfeld legst du mir aufs Herz? Und ich schließe dann mit einem Amen. Jesus, ich danke dir, dass du so viel ohne uns tun kannst, aber so vieles nicht ohne uns tun möchtest. Ich danke dir, dass du in uns lebst und bitte dich, dass wir immer mehr uns dir zuwenden, dass du uns dabei hilfst, uns immer mehr dir zuzuwenden. Ich danke dir, dass du uns in den Alltag gestellt hast und da, wo wir sind, Jesus, dich weitergeben können. Amen. Wir gehen jetzt weiter in die Anbetung und möchte dich noch einladen, wenn du Gebet brauchst oder merkst, hey, ich möchte einfach, dass jemand mal einen Segen, ein gutes Wort über mich ausspricht, dann darfst du gerne nach hinten gehen und dich segnen lassen. Du kennst das Segnungsteam an einem grünen Schal.